Ich kann mir dieses schöne Gefühl vorstellen, Herr Hyazinth. Welchen aber von der Rothschildschen Dynastie haben Sie solchermaßen amputiert? War es etwa der hochherzige Brite? Der Mann in Lombard Street, der ein Leihhaus für Kaiser und Könige errichtet hat? Versteht sich, Herr Doktor, ich meine den großen Rothschild, den großen Nathan Rothschild, Nathan den Weisen, bei dem der Kaiser von Brasilien seine diamantene Krone versetzt hat. Aber ich habe auch die Ehre gehabt, den Baron Salomon Rothschild in Frankfurt kennenzulernen. Und wenn ich mich auch nicht seines intimen Fußes zu erfreuen hatte, so wusste er mich doch zu schätzen. Als der Herr Marchese zu ihm sagte, ich sei einmal Lotteriekollekteur gewesen, sagte der Baron sehr witzig, ich bin ja selbst so etwas. Ich bin ja der Oberkollekteur der Rothschildschen Lose. Und mein Kollege darf beileibe nicht mit den Bedienten essen. Er soll neben mir bei Tische sitzen. Und so wahr mir Gott alles Gutes geben soll, Herr Doktor, ich saß neben Salomon Rothschild. Und er behandelte mich ganz wie seinesgleichen, ganz familiär. Ich war auch bei ihm auf dem berühmten Kinderball, der in der Zeitung gestanden. So viel Pracht bekomme ich meinen Lebtag nicht mehr zu sehen. Ich bin doch auch in Hamburg auf einem Ball gewesen, der 1500 Mark und 8 Schilling kostete. Aber das war doch nur wie ein Hühnerdreckchen gegen einen Misthaufen. Wie viel Gold und Silber und Diamanten habe ich dort gesehen, wie viel Sterne und Orden, den Falkenorden, das goldene Vlies, den Löwenorden, den Adlerorden. Sogar ein ganz klein Kind, ich sage Ihnen, ein ganz klein Kind trug einen Elefantenorden. Die Kinder waren gar schön maskiert und spielten Anleihe und waren angezogen wie die Könige mit Kronen auf den Köpfen. Ein großer Junge aber war angezogen präzise wie der alte Nathan Rothschild. Er machte seine Sache sehr gut, hatte beide Hände in der Hosentasche, klimperte mit Geld, schüttelte sich verdrießlich, wenn einer von den kleinen Königen was geborgt haben wollte. Und nur dem Kleinen mit dem weißen Rock und den roten Hosen streichelte er freundlich die Backen und lobte ihn. »Du bist mein Pläsier, mein Liebling, mein Pracht. Aber dein Vetter Michel soll mir vom Leib bleiben. Ich werde diesem Narren nichts borgen, der täglich mehr Menschen ausgibt, als er jährlich zu verzehren hat. Es kommt durch ihn noch ein Unglück in die Welt und mein Geschäft wird darunter leiden.« So wahr mir Gott alles Guts gebe, der Junge machte seine Sache sehr gut. Besonders wenn er das dicke Kind, das in weißen Atlas mit echten silbernen Lilien gewickelt war, im Gehen unterstützte und bisweilen zu ihm sagte, »Na, na, du, führ dich nur gut auf, ernähr dich redlich, sorg, dass du nicht wieder weggejagt wirst, damit ich nicht mein Geld verliere.« Ich versichere Sie, Herr Doktor, es war ein Vergnügen, den Jungen zu hören, und auch die anderen Kinder, lauter liebe Kinder, machten ihre Sache sehr gut, bis ihnen Kuchen gebracht wurde und sie sich um das beste Stück stritten und sich die Krone vom Kopf rissen und schrien und weinten. Und einige sich sogar... Es gibt nichts Langweiligeres auf dieser Erde als die Lektüre einer italienischen Reisebeschreibung. Außer etwa das Schreiben derselben. Und nur dadurch kann der Verfasser sie einigermaßen erträglich machen, dass er von Italien selbst so wenig als möglich darin redet. Trotzdem, dass ich diesen Kunstkniff vollauf anwende, kann ich dir, lieber Leser, in den nächsten Kapiteln nicht viel Unterhaltung versprechen. Wenn du dich bei dem ennuyanten Zeug, das darin vorkommen wird, langweilst, so tröste dich mit mir, der all dieses Zeug sogar schreiben musste. Ich rate dir, überschlage dann und wann einige Seiten, dann kommst du mit dem Buche schneller zu Ende. Ach, ich wollte, ich könnte es ebenso machen. Glaub nur nicht, ich scherze. Wenn ich dir ganz ernsthaft meine Herzensmeinung über dieses Buch gestehen soll, so rate ich dir, es jetzt zuzuschlagen und gar nicht weiter darin zu lesen. Ich will dir nächstens was Besseres schreiben. Und wenn wir in einem folgenden Buche in der Stadt Lucca wieder mit Mathilden und Francesca zusammentreffen, so sollen dich die lieben Bilder viel anmutiger ergötzen als gegenwärtiges Kapitel und gar die folgenden. Gottlob, vor meinen Fenstern erklingt ein Leierkasten mit lustigen Melodien. Mein trüber Kopf bedarf solcher Aufheiterung, besonders da ich jetzt meinen Besuch bei seiner Exzellenz, dem Marchese Cristoforo di Gumbellino, zu beschreiben habe. Ich will diese rührende Geschichte ganz genau, wörtlich treu, in ihrer schmutzigsten Reinheit mitteilen. Es war schon spät, als ich die Wohnung des Marchese erreichte. Als ich ins Zimmer trat, stand Hyazinth allein und putzte die goldenen Sporen seines Herrn, welcher, wie ich durch die halb geöffnete Türe seines Schlafkabinetts sehen konnte, vor einer Madonna und einem großen Kruzifixe auf den Knien lag. Du musst nämlich wissen, lieber Leser, dass der Marchese, dieser vornehme Mann, jetzt ein guter Katholik ist, dass er die Zeremonie in der alleinselig machenden Kirche streng ausübt und sich, wenn er in Rom ist, sogar einen eigenen Kapellan hält. Aus demselben Grunde, weshalb er in England die besten Wettrenner und in Paris die schönste Tänzerin unterhielt. »Herr Gumpel verrichtet jetzt sein Gebet«, flüsterte Hyacinth mit einem wichtigen Lächeln. Und indem er nach dem Kabinette seines Herrn deutete, fügte er noch leiser hinzu, »so liegt er alle Abend 2 Stunden auf den Knien vor der Prima Donna mit dem Jesuskind. Es ist ein prächtiges Kunstbild. Es kostet ihm 600 Francesconis.« »Und Sie, Herr Hyacinth, warum knien Sie nicht hinter ihm? Oder sind Sie etwa kein Freund von der katholischen Religion?«
»Ich bin ein Freund davon und bin auch wieder kein Freund davon«, antwortete jener mit bedenklichem Kopfwiegen. »Es ist eine gute Religion für einen vornehmen Baron, der den ganzen Tag müßig gehen kann, und für einen Kunstkenner. Aber es ist keine Religion für einen Hamburger, für einen Mann, der sein Geschäft hat, und durchaus keine Religion für einen Lotteriekollekteur. Ich muss jede Nummer, die gezogen wird, ganz exakt aufschreiben. Und denke ich dann zufällig an Boom, Boom, Boom an eine katholische Glock? Oder schwebelt es mir vor den Augen wie katholischer Weihrauch? Und ich verschreibe mich. Und ich schreibe eine unrechte Zahl. So kann das größte Unglück daraus entstehen. Ich habe oft zu Herrn Gumpel gesagt, Euer Exzellenz sind ein reicher Mann und können katholisch sein, so viel Sie wollen, und können sich den Verstand ganz katholisch einräuchern lassen und können so dumm werden wie eine katholische Glock. Und Sie haben doch zu essen. Ich aber bin ein Geschäftsmann und muss meine 7 Sinne zusammenhalten, um was zu verdienen. Herr Gumpel meint freilich, es sei nötig für die Bildung. Und wenn ich nicht katholisch würde, verstände ich nicht die Bilder, die zur Bildung gehören. Nicht den Johann von Viehisel, den Correggio, den Caraggio, den Caravaggio. Aber ich habe immer gedacht, der Correggio und Caraggio und Caravaggio können mir alle nichts helfen, wenn niemand mehr bei mir spielt. Und ich komme dann in die Pazzo. Dabei muss ich Ihnen auch gestehen, Herr Doktor, dass mir die katholische Religion nicht mal Vergnügen macht. Und als ein vernünftiger Mann müssen Sie mir recht geben. Ich sehe das Pläsier nicht ein. Es ist eine Religion, als wenn der liebe Gott, Gott bewahre, eben gestorben wäre. Und es riecht dabei nach Weihrauch, wie bei einem Leichenbegängnis. Und dabei brummt eine so traurige Begräbnismusik, dass man die Melancholik bekommt. Ich sage Ihnen, es ist keine Religion für einen Hamburger.
Aber, Herr Hyacinth, wie gefällt Ihnen denn die protestantische Religion?
Die ist mir wieder zu vernünftig, Herr Doktor. Und gäbe es in der protestantischen Kirche keine Orgel, so wäre sie gar keine Religion. Unter uns gesagt, diese Religion schadet nichts und ist so rein wie ein Glas Wasser, aber sie hilft auch nichts. Ich habe sie probiert und diese Probe kostet mich 4 Mark 14 Schilling.
Wieso, mein lieber Herr Hyacinth?
Na sehen, Herr Doktor, ich habe gedacht, das ist freilich eine sehr aufgeklärte Religion und es fehlt ihr an Schwärmerei und Wunder. Indessen, ein bisschen Schwärmerei muss sie doch haben. Ein ganz klein Wunderchen muss sie doch tun können, wenn sie sich für eine unnette Religion ausgeben will. Aber wer soll da Wunder tun, dachte ich, als ich mal in Hamburg eine protestantische Kirche besah, die zu der ganz kahlen Sorte gehörte, wo nichts als braune Bänke und weiße Wände sind und an der Wand nichts als ein schwarzes Täfelchen hängt, worauf ein 50 weiße Zahlen stehen. Du tust dieser Religion vielleicht Unrecht, dachte ich wieder. Vielleicht können diese Zahlen ebenso gut ein Wunder tun wie ein Bild von der Mutter Gottes oder wie ein Knochen von ihrem Mann, dem heiligen Josef. Und um der Sache auf den Grund zu kommen, ging ich gleich nach Altona und besetzte eben diese Zahlen in der Altonaer Lotterie. Die Ambe besetzte ich mit 8 Schilling, die Terne mit 6, die Quaterne mit 4 und die Quinterne mit 2 Schilling. Aber ich versichere Sie auf meine Ehre, keine einzige von den protestantischen Nummern ist herausgekommen. Jetzt wusste ich, was ich zu denken hatte. Jetzt dachte ich, bleib mir weg mit einer Religion, die gar nichts kann, bei der nicht einmal eine Ambe herauskommt. Werde ich so ein Narr sein auf diese Religion, worauf ich schon 4 Mark und 14 Schilling gesetzt und verloren habe, noch meine ganze Glückseligkeit zu setzen?
Während Hyacinth solchermaßen episch breit nach seiner Gewohnheit seine Ansichten entwickelte, erhob sich der Marchese von seinem Betkissen und trat zu uns, noch immer einige Paternoster durch die Nase schnurrend. Hyazinth zog jetzt den grünen Flor über das Madonnenbild, das oberhalb des Betpultes hing, löschte die beiden Wachskerzen aus, die davor brannten, nahm das kupferne Kruzifix herab, kam damit zu uns zurück und putzte es mit demselben Lappen und mit derselben spuckenden Gewissenhaftigkeit, womit er eben auch die Sporen seines Herrn geputzt hatte. Dieser aber war wie aufgelöst in Hitze und weicher Stimmung. Statt eines Oberkleides trug er einen weiten blauseidenen Domino mit silbernen Frangen und seine Nase schimmerte wehmütig wie ein verliebter Louis d'Or. »O Jesus«, seufzte er, als er sich in die Kissen des Sofas sinken ließ, »finden Sie nicht, Herr Doktor, dass ich heute Abend sehr schwärmerisch aussehe? Ich bin sehr bewegt, mein Gemüt ist aufgelöst, ich ahne eine höhere Welt. Das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit.«
»Herr Gumpel, Sie müssen einnehmen«, unterbrach Hyacinth die pathetische Deklamation. »Das Blut in Ihren Eingeweiden ist wieder schwindlig. Ich weiß, was Ihnen fehlt.«
»Du weißt nicht«, seufzte der Herr.
»Ich sage Ihnen, ich weiß«, erwiderte der Diener und nickte mit seinem gutmütig betätigenden Gesichtchen. »Ich kenne Sie ganz, durch und durch. Ich weiß, Sie sind ganz das Gegenteil von mir. Wenn Sie Durst haben, habe ich Hunger. Wenn Sie Hunger haben, habe ich Durst. Sie sind zu korpulent und ich bin zu mager. Sie haben viel Einbildung und ich habe desto mehr Geschäftssinn. Ich bin ein Praktikus und Sie sind ein Diaretikus, kurz und gut. Sie sind ganz mein Antipodex.«
»Ach, Julia«, seufzte Gumpelino, »wär ich der gelblederne Handschuh doch auf deiner Hand und küsste deine Wange. Haben Sie, Herr Doktor, jemals die Krelinger in Romeo und Julia gesehen?«
»Freilich, und meine ganze Seele ist noch davon entzückt.«
»Nun dann«, rief der Marchese begeistert, und Feuer schoss aus seinen Augen und beleuchtete die Nase. »Dann verstehen Sie mich, dann wissen Sie, was es heißt, wenn ich Ihnen sage, ich liebe. Ich will mich Ihnen ganz dekouvrieren. Hyazinth, geh mal hinaus.«
»Ich brauche gar nicht hinauszugehen«, sprach dieser verdrießlich. »Sie brauchen sich vor mir nicht zu genieren. Ich kenne auch die Liebe. Und ich weiß schon...«
»Du weißt nicht«, rief Gumpelino.
»Zum Beweis, Herr Marchese, dass ich weiß, brauche ich nur den Namen Julia Maxfield zu nennen. Beruhigen Sie sich, Sie werden wieder geliebt. Aber es kann Ihnen alles nichts helfen. Der Schwager Ihrer Geliebten lässt Sie nicht aus den Augen und bewacht Sie Tag und Nacht wie einen Diamant.«
»Oh, ich Unglücklicher«, jammerte Gumpelino, »ich liebe und bin wieder geliebt. Wir drücken uns heimlich die Hände, wir treten uns unterm Tisch auf die Füße, wir winken uns mit den Augen und wir haben keine Gelegenheit. Wie oft stehe ich im Mondschein auf dem Balkon und bilde mir ein, ich wäre selbst die Julia und mein Romeo oder mein Gumpelino habe mir ein Rendezvous gegeben und ich deklamiere ganz wie die Krelinger. Komm, Nacht, komm, Gumpelino, Tag in Nacht, denn du wirst ruhen auf Fittichen der Nacht, wie frischer Schnee auf eines Rabenrücken. Komm, milde, liebevolle Nacht, komm, gib mir meinen Romeo oder Gumpelino. Aber ach, Lord Maxfield bewacht uns beständig und wir sterben beide vor Sehnsuchtsgefühl. Ich werde den Tag nicht erleben, dass eine solche Nacht kommt, wo jedes... reiner Jugendblüte zum Pfande setzt, gewinnen zu verlieren. Ach, so eine Nacht wäre mir lieber, als wenn ich das große Los in der Hamburger Lotterie gewönne.«
»Welche Schwärmerei«, rief Hyazinth, »das große Los, 100.000 Mark.
»Ja, lieber als das große Los«, fuhr Gumpelino fort, »wär mir so eine Nacht. Und ach, sie hat mir schon oft eine solche Nacht versprochen, bei der ersten Gelegenheit. Und ich habe mir schon gedacht, dass sie dann des Morgens deklamieren wird, ganz wie die Krelinger. Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Sie singt des Nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub, lieber mir, es war die Nachtigall.«
»Das große Los für eine einzige Nacht«, wiederholte unterdessen mehrmals Hyazinth und konnte sich nicht zufrieden geben. »Ich habe eine große Meinung, Herrn Marchese, von Ihrer Bildung, aber dass Sie es in der Schwärmerei so weit gebracht, hätte ich nicht geglaubt. Die Liebe sollte einem lieber sein als das große Los?« »Wirklich, Herr Marchese, seit ich mit Ihnen Umgang habe als Bedienter, habe ich mir schon viel Bildung angewöhnt. Aber so viel weiß ich. Nicht einmal ein Achtelchen vom Großen Los gebe ich für die Liebe. Gott soll mich davor bewahren. Wenn ich auch rechne, 500 Mark Abzugsdekor, so bleiben doch noch immer 12.000 Mark. Die Liebe. Wenn ich alles zusammenrechne, was mich die Liebe gekostet hat, da kommen nur 12 Mark und 13 Schilling heraus. Die Liebe. Ich habe auch viel umsonst Glück in der Liebe gehabt, was mich gar nichts gekostet hat. Nur dann und wann habe ich mal meiner Geliebten ein paar Complaisance die Hühneraugen geschnitten. Ein wahres, gefühlvoll leidenschaftliches Attachement hatte ich nur ein einziges Mal. Und das war die dicke Gudel vom Dreckwall. Die Frau spielte bei mir, und wenn ich kam, ihr das Los zu renovieren, drückte sie mir immer ein Stück Kuchen in die Hand. Ein Stück sehr guten Kuchen. Auch hat sie mir manchmal etwas Eingemachtes gegeben und ein Likörchen dabei. Und als ich ihr einmal klagte, dass ich mit Gemütsbeschwerden behaftet sei, gab sie mir das Rezept zu den Pulvern, die ihr eigener Mann braucht. Ich brauche die Pulver noch bis zur heutigen Stunde. Sie tun immer ihre Wirkung. Weitere Folgen hat unsere Liebe nicht gehabt. Ich dächte, Herr Marchese, Sie brauchten mal eins von diesen Pulvern. Es war mein erstes, als ich nach Italien kam, dass ich in Mailand nach der Apotheke ging und mir die Pulver machen ließ. Und ich trage sie beständig bei mir. Warten Sie nur, ich will sie suchen. Und wenn ich suche, so finde ich sie. Und wenn ich sie finde, so müssen Sie Euer Exzellenz einnehmen.
Es wäre zu weitläufig, wenn ich den Kommentar wiederholen wollte, womit der geschäftige Sucher jedes Stück begleitete, das er aus seiner Tasche kramte. Da kam zum Vorschein erstens ein halbes Wachslicht, zweitens ein silbernes Etui, worin die Instrumente zum Schneiden der Hühneraugen, drittens eine Zitrone, viertens eine Pistole, die, obgleich nicht geladen, dennoch mit Papier umwickelt war. Vielleicht, damit ihr Anblick keine gefährliche Träume verursache. Fünftens eine gedruckte Liste von der letzten Ziehung der großen Hamburger Lotterie. Sechstens ein schwarzledernes Büchlein, worin die Psalmen Davids und die ausstehenden Schulden. Siebtens ein dürres Weidensträußchen, wie zu einem Knoten verschlungen. Achtens ein Päckchen, das mit verblichenem rosa Taft überzogen war. Und die Quittung eines Lotterieloses enthielt, das einst 50.000 Mark gewonnen. Neuntens ein plattes Stück Brot, wie weißgebackener Schiffszwieback, mit einem kleinen Loch in der Mitte. Und endlich zehntens die oben erwähnten Pulver, die der kleine Mann mit einer gewissen Rührung und mit seinem verwundert wehmütigen Kopfschütteln betrachtete.
»Wenn ich bedenke«, seufzte er, »dass mir vor 10 Jahren die dicke Gudel dieses Rezept gegeben und dass ich jetzt in Italien bin und dasselbe Rezept in Händen habe und wieder die Worte lese, sal mirabile glauberi, das heißt auf Deutsch extra feines Glaubenssalz von der besten Sorte. Da ist mir zumut, als hätte ich das Glaubenssalz selbst schon eingenommen und als fühlte ich die Wirkung. Was ist der Mensch? Ich bin in Italien und denke an die dicke Gudel vom Dreckwall. Wer hätte das gedacht? Ich kann mir vorstellen, sie ist jetzt auf dem Lande, in ihrem Garten, wo der Mond scheint und gewiss auch eine Nachtigall singt oder eine Lerche.
Es ist die Nachtigall und nicht die Lerche, seufzte Gumpelino dazwischen und deklamierte vor sich hin. Sie singt es nachts auf dem Granatbaum dort. Glaub, lieber mir, es war die Nachtigall.
Das ist ganz einerlei, fuhr Hyazinth fort. Meinethalb mein Kanarienvogel. Die Vögel, die man im Garten hält, kosten am wenigsten. Die Hauptsache ist das Treibhaus und die Tapeten im Pavillon und die Staatsfiguren, die davor stehen. Und da stehen zum Beispiel ein nackter General von den Göttern und die Venus Urania, die beide 300 Mark kosten. Mitten im Garten hat sich die Gudel auch eine Fontanelle anlegen lassen. Und da steht sie vielleicht jetzt und pult sich die Nase und macht sich ein Schwärmereivergnügen und denkt an mich. Ach,
nach diesem Seufzer erfolgte eine sehnsüchtige Stille, die der Marchese endlich unterbrach mit der schmachtenden Frage,
»Sage mir auf deine Ehre, Hyazinth, glaubst du wirklich, dass dein Pulver wirken wird?«
»Es wird auf meine Ehre wirken«, erwiderte jener. »Warum soll es nicht wirken? Wirkt's doch bei mir. Und bin ich denn nicht ein lebendiger Mensch so gut wie Sie?« »Glaubenssalz macht alle Menschen gleich.« Und wenn Rothschild Glaubenssalz einnimmt, fühlt er dieselbe Wirkung wie das kleinste Maklerchen. Ich will Ihnen alles voraussagen. Ich schütte das Pulver in ein Glas, gieße Wasser dazu, rühre es und so, wie Sie das hinuntergeschluckt haben, ziehen Sie ein saures Gesicht und sagen, brr, brr.
Danach hören Sie selbst, wie es in Ihnen herumkullert. Und das ist Ihnen etwas kurios zumute. Sie legen sich zu Bett und ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Sie stehen wieder auf. Und Sie legen sich wieder. Und stehen wieder auf. Und so fort. Und den anderen Morgen fühlen Sie sich leicht wie ein Engel mit weißen Flügeln. Und Sie tanzen vor gesundes Wohlheit. Nur ein bisschen blass sehen Sie dann aus, aber ich weiß, Sie sehen gern schmachtend blass aus. Und wenn Sie schmachtend blass aussehen, sieht man Sie gern. Obgleich Hyacinth solchermaßen zuredete und schon das Pulver bereitete, hätte das doch wenig gefruchtet, wenn nicht dem Marchese plötzlich die Stelle, wo Julia den verhängnisvollen Trank einnimmt, in den Sinn gekommen wäre. »Was halten Sie, Doktor?« rief er. »Von der Müller in Wien. Ich habe sie als Julia gesehen. Und Gott, Gott, wie spielt sie? Ich bin doch der größte Enthusiast für die Kredinger, aber die Müller, als sie den Becher austrank, hat mich hingerissen. Sehen Sie«, sprach er, indem er mit tragischer Gebärde das Glas, worin Hyacinth das Pulver geschüttet, zur Hand nahm, »sehen Sie, so hielt sie den Becher und schauderte, dass man alles mitfühlte, wenn sie sagte, kalt rieselt matter Schauer durch meine Adern, der fast die Lebenswärme erstarren macht.« Und so stand sie, wie ich jetzt stehe, und hielt den Becher an die Lippen und bei den Worten, »Weile, Tybalt, ich komme, Romeo«, »dies trinke ich dir«, da leerte sie den Becher. »Wohl bekomme es Ihnen, Herr Gumpel«, sprach Hyacinth mit feierlichem Ton, denn der Marchese hatte in nachahmender Begeisterung das Glas ausgetrunken und sich, erschöpft von der Deklamation, auf das Sofa hingeworfen. Er verharrte jedoch nicht lange in dieser Lage, denn es klopfte plötzlich jemand an die Türe und hereintrat Lady Maxfields kleiner Jockey, der dem Marchese mit lächelnder Verbeugung ein Billett überreichte und sich gleich wieder empfahl. Hastig erbrach jener das Billett. Während er las, leuchteten Nase und Augen vor Entzücken. Jedoch plötzlich überflog eine Geisterblässe sein ganzes Gesicht. Bestürzung zuckte in jeder Muskel. Mit Verzweiflungsgebärden sprang er auf, lachte grimmig, rannte im Zimmer umher und schrie, »Weh mir, ich Narr des Glücks!« »Was ist?« »Was ist?« frug Hyacinth mit zitternder Stimme. Und indem er krampfhaft das Kruzifix, woran er wieder putzte, in zitternden Händen hielt, »werden wir diese Nacht überfallen?« »Was ist Ihnen, Herr Marchese?« frug ich, ebenfalls nicht wenig erstaunt. »Lest! Lest!« rief Gumpelino, indem er uns das empfangene Billett hinwarf und immer noch verzweiflungsvoll im Zimmer umherrammte, wobei sein blauer Domino ihn wie eine Sturmwolke umflatterte. »Weh mir! Ich Narr des Glücks!« In dem Billette aber lasen wir folgende Worte. »Süßer Gumpelino, sobald es tagt, muss ich nach England abreisen. Mein Schwager ist indessen schon vorangeeilt und erwartet mich in Florenz. Ich bin jetzt unbeobachtet, aber leider nur diese einzige Nacht. Lass uns diese benutzen. Lass uns den Nektarkelch, den uns die Liebe kredenzt, bis auf den letzten Tropfen leeren. Ich harre, ich zittere. Julia Maxfield.«